Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext ist heute nur ein sehr kurzer Vers aus dem Wochenpsalm, aber er ist sehr gehaltvoll. Wir wollen hören als Predigttext Psalm 36, Vers 8. Da heißt es: Wie köstlich ist deine Güte, Gott. Wie köstlich ist deine Güte, Gott. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen uns jetzt in dieser Predigt Gedanken darüber machen, über die Köstlichkeit deiner Güte. Wie wunderbar das ist, dass wir in dir einen Gott haben, der gut und gütig zu uns ist, Herr. Wir wollen darüber nachdenken, vor dem Hintergrund deiner Schrift, Herr, aber wir brauchen für unser Nachdenken, für unser Predigen, für unser Hören deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, dass du durch deinen guten Heiligen Geist diese Predigt wirklich zu deinem Wort machen wollest. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute Morgen sprechen über die Köstlichkeit, der Güte Gottes. Aber ich bin zunächst einmal an diesem Wort Köstlichkeit hängen geblieben. Köstlich ist die Güte Gottes. Ich habe mir vorgestellt, was in meinem Leben so köstlich ist. Und da ich ein Mensch bin, der gerne isst, das sehen Sie nun auch nicht. Ich werde immer voluminöser halt, weil passe ich nicht mehr auf die Kanzel ganz. Habe ich darüber nachgedacht, was isst du denn ganz besonders gerne? Und dann ist so meine Lieblingsspeise, was ich am allerliebsten esse, ist Schwarzwälder Kirschtorte. Ja. Und da könnte ich Ihnen jetzt erzählen, was meinem Leib köstlich ist. Nicht, wenn ich so eine Schwarzwälder Kirsch esse. Also könnte ich Ihnen erzählen über die aromatisierte Kirschfüllung. Könnte eine Menge erzählen über Konditorsahne. Könnte ich Ihnen erzählen über diese mit Kirschwasser abgeschmeckten Schokoladenbiskuitboden. Oder auch nur über die Kaiserkirsche, nicht die Kaiserkirsche, die so ein Stück wirklich so krönt im Prinzip. Also ich könnte eine Menge über diese Köstlichkeit der Schwarzwälder Kirsche erzählen, die meinem Leib nicht ganz so gut tut, aber an der ich so viel Spaß habe. Aber ich will ja nicht über den Leib sprechen, ich möchte über das sprechen, was der Seele so unglaublich köstlich ist. Und das, was meiner Seele so unglaublich köstlich ist, das ist die Güte Gottes. Und das ist nicht etwas, was ich feststelle, sondern was uns Gott selber sagt, durch den Mund eben Davids, der sagt: Wie köstlich ist deine Güte, Gott, wie köstlich. Und so wie ich bei der Schwarzwälder Kirsche über verschiedene Aspekte sprechen kann, über die Kirsche, über den Boden, über die Sahne, so kann ich auch über die Güte Gottes, über ganz, ganz viele verschiedene Dinge sprechen. Und ich habe uns eine Handvoll mitgebracht. Ich hätte auch zwei oder drei Handvoll mitbringen können, aber dann hätte es die Zeit nicht gegeben halt. Aber ich möchte über fünf Punkte sprechen. Ich möchte sprechen über die Güte Gottes, die dir diesen Tag schenkt. Ich möchte sprechen über die Güte Gottes, die dir in deinem Elend hilft. Ich möchte predigen über die Güte Gottes, die dich tröstet. Ich möchte sprechen über die Güte Gottes, die dich zur Buße leitet. Und ich möchte sprechen über die Güte Gottes, die sich vollends dir zeigt in Jesus Christus. Das Erste, was ich über die Köstlichkeit der Güte Gottes sagen möchte, ist, dass der heutige Tag, Güte Gottes ist. Es ist die Güte Gottes, köstliche Güte Gottes, die dir diesen Tag schenkt. Habe das nicht ausgedacht, ich kann das alles belegen, habe uns ein Wort mitgebracht aus den Klageliedern. Da spricht einer, der nicht so einen schönen Tag erlebt hat, im zerstörten Jerusalem, in den brennenden Mauern sitzt da der Prophet Jeremia und ruft dem Volk zu: Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Das darf ich euch 2500 Jahre später auch sagen. Es ist die Güte des Herrn, dass wir nicht gar aus sind, dass wir diesen heutigen Tag erleben, ist Güte des Herrn. Wir kommen gleich noch zu anderen Dingen, aber das möchte ich als allererstes festhalten. Dass wir heute überhaupt hier versammelt sind im Haus Gottes, dass wir hier sitzen, dass du und ich, dass wir atmen, dass wir leben, allein das ist Güte Gottes. Dass wir leben, ist Güte Gottes, dass wir nicht gar aus sind, dass wir diesen Tag geschenkt bekommen haben. Wir haben es eben noch gesungen. Wir loben jeden Morgen neu deine Güte. Würden wir das so machen und würden uns jeden Morgen das klar machen, dass jeder neue Tag, den wir erleben dürfen, geschenkt Geschenk Gottes ist, können wir überhaupt nichts zu tun. Nicht unser Arzt, nicht unser Finanzberater. Alles, was wir an Tagen erleben auf dieser Welt, ist allein der Güte Gottes geschenkt. Wir können nichts tun, um unserem Leben auch nur eine Spanne zuzusetzen, so sehr wir uns auch darum mühen, sagt unser Herr Jesus Christus in der Bergpredigt. Alles, was wir bekommen an Zeit auf dieser Erde, ist nur geschenkt von Gott. Jeder Tag ist Güte Gottes. Und das möchte ich dir noch einmal neu ins Gedächtnis rufen. Dieser Tag, den du heute erleben darfst, ist ein Geschenk des gütigen Gottes an dich. Und nicht nur der Tag mit seinen 24 Stunden, mit seinen 60 Minuten pro Stunde, nein, auch alles, was Inhalt dieses Tages ist, ist nur der Güte Gottes zu verdanken. Deine Familie, deine Frau und dein Ehemann, deine Eltern, deine Kinder und Enkelkinder, die Menschen, an denen du Freude hast, du liebst, deine Gesundheit, dein Wohlstand, dein Haus, dein gefülltes Bankkonto, das Essen, was du am heute Mittag haben wirst, deine Arbeitsstelle, alles, 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 alles verdankst du nur und ganz allein der Güte Gottes. Nur der Güte Gottes. Nicht deiner eigenen Intelligenz, nicht der Erbschaft, die du von der Tante Erna gemacht hast, oder. Alles nur Güte Gottes. Kannst du zuletzt alles darauf runterdeklinieren. Übrigens ist nicht nur meine Meinung, das ist die Meinung eines jeden verständigen Menschen, der über die Bibel nachdenkt. Einer, der das getan hat, Martin Luther, der hat einmal gesagt, des ganzen Lebensfülle soll man nicht seiner eigenen Mühe, Kraft oder Intelligenz zuschreiben, sondern allein der Güte Gottes verdankt wissen. Allein der Güte Gottes verdankt wissen. Und das sollst du als erstes hören, dass dieser Tag mit allem, was darinnen ist, mit all dem Wunderbaren, was du heute schon erlebt hast und was du noch erleben wirst, dass das alles nur Güte Gottes ist. Dieser Gott, der es gut mit dir meint, hat dich so überreich gesegnet. Er ist ein gütiger Gott. Du hast nichts dazu getan. Wir hatten gestern ja einen wunderbaren Lehrtext, haben sich die meisten sicherlich gelesen. 1. Timotheus 6, da hieß es, wir haben nichts in diese Welt gebracht und wir werden auch nichts mit hinausnehmen. Das ist die simple Wahrheit unseres Lebens. Und auch was dazwischen läuft, zwischen dem in die Welt kommen und aus dem Welt hinausgehen, das sind letztlich nicht wir. Das ist immer nur unser Herr und Gott in Jesus Christus. Und er ist so unendlich gütig. Und wenn man darüber nachdenkt, wenn man sich da mal wirklich Zeit nimmt, das nicht nur so 2 Minuten in der Predigt so hört, sondern sich das wirklich mal, ich sage das mal so, wie die Jugendlichen sagen, richtig reinzieht, da wird man einfach ganz demütig, aber auch ganz beschenkt über die Herrlichkeit und die Köstlichkeit dieses gütigen Gottes. Das ist das Erste. Die Güte Gottes schenkt dir diesen Tag, wie köstlich. Das Zweite, die Güte Gottes hilft dir in deinem Elend. Du hast eben schon so innerlich gedacht, naja, jetzt wo ich davon geschwärmt habe, wie schön dieser Sonntag ist, dieser 17. Juni, da wird vielleicht der ein oder andere bei sich gedacht haben, na, wenn der Latzel da vorne mal Ahnung hätte, nicht? Für 90% in der Kirchengemeinde vielleicht, aber doch nicht für mich. Ich habe doch so viel Elend. Und das ist tatsächlich wahr. Es gibt nicht nur tolle Dinge in dieser Welt, in der Zeit, die wir hier leben dürfen, sondern es gibt eben auch Dinge, die uns schwer sind. Zeiten der Not und des Elendes. Aber gerade da, gerade in diesen schweren Zeiten, die zu jedem Leben dazugehören, ist es wunderbar, dass wir einen Gott haben in Jesus Christus, der uns nicht nur reich beschenkt mit allem, was wir brauchen zum Leben, sondern der uns gerade auch hilft, in unserem Elend. Gottes Güte hilft dir in deinem Elend. So heißt es im Psalm 31, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. Und dann qualifiziert David, worin die Güte besteht, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in der Not. Das ist Güte Gottes, dass Gott mein Elend sieht und sich meiner annimmt in der Not. Nochmal. Jeder Mensch, der lebt, bekommt die Tage von Gott geschenkt, das ist Güte Gottes. Aber auch jeder Mensch, der lebt, wird in seinem Leben nicht vor Elend und Not bewahrt bleiben. Das Elend und Not hat in unserem Leben ganz unterschiedliche Gesichter. Also bei dem einen ist es die Krise in der Ehe. Bei dem anderen ist es die Ehelosigkeit, in der er leben muss. Bei dem einen ist es der schlechte Gesundheitszustand, den er selber hat. Bei dem anderen ist es so, dass er sich Sorgen um einen lieben Menschen macht, der schwer erkrankt ist. Bei dem einen ist es der finanzielle Engpass, der kommt mit seinem Geld nicht zurecht. Bei dem anderen ist es die Sorge um das gefüllte Bankkonto, das jetzt vielleicht abgeschmolzen wird, wenn Griechenland letztlich heute falsch wählt. Bei dem einen sind es die Mitarbeiter oder die Nachbarn, die einem das Leben zur Hölle machen. Bei dem anderen ist es das, dass man in totaler Einsamkeit lebt. Also das Elend und die Not hat ganz unterschiedliche Gesichter. Und wenn ich jetzt rumgehen würde und würde euch fragen, was war denn euer Elend und Not in eurem Leben oder was ist es momentan, dann würden wir ganz unterschiedliche Antworten hören. Aber eins ist klar, kein menschliches Leben besteht ohne Elend und Not. Da kommen wir alle nicht drum rum. Bei dem einen ist es mal mehr, bei dem anderen ist es weniger. Aber ohne Elend und Not kommen wir in dieser Welt nicht aus. Aber, und das ist das Wunderbare, dass wir in dem Elend und Not nicht allein, in der Not nicht allein sind, sondern dass er, Jesus Christus, da ist und dass er uns hilft. Und zwar nicht, weil wir es verdient hätten, weil wir so tolle Menschen sind. Nein, weil es seiner Güte entsprechend so sein muss, dass er hilft. Gottes Güte entspricht seinem Wesen, nicht unserem Verdienst. Gottes Güte entspricht seinem Wesen und nicht unserem Verdienst. Und deshalb hilft er uns auch in allem Elend und aller Not. Ich erinnere euch noch einmal an den Wochenspruch. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das möchte ich heute Morgen ganz besonders denen zusprechen, die momentan existenziell richtig getroffen sind von einem Elend, einer Not, nicht wissend, was eure Not oder eure Elendsituation jetzt ist. Du darfst wissen, der gütige Gott ist da und er hilft dir. Er steht dir bei. Ich weiß, manchmal, gerade wenn man tief drin ist in schweren Situationen, merkt man das nicht. Da denkt man es ganz allein, Gott hört die Gebete nicht mehr. Aber das darf ich dir heute Morgen zusprechen. Er ist da. Und aus lauter Güte hilft er dir und trägt dich. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, die kommt zwar nicht aus der Bibel, aber die drückt genau das aus, was die Bibel über die Güte und Hilfsbereitschaft Gottes sagt. Das ist die Geschichte eines Mannes, der am Ende seines Lebens träumt und sein Leben vor sich sieht wie einen langen Spaziergang am Meer am Strand. Und er sieht sein ganzes Leben und er sieht immer jeden Abschnitt für sich und er sieht eben immer zwei Spuren im Sand. Die eine Spur ist die Spur des Herrn Jesus und die andere Spur ist die eigene, die er geht. Aber einige Male sieht er nur eine Spur, da ist neben dem Wasser nur eine einzige Spur und das sind gerade die Abschnitte seines Lebens gewesen, die am elendsten und schwersten waren. Das verwirrt und irritiert diesen Mann und er wendet sich im Gebet an Gott, an Jesus und fragt, warum ist das denn so gewesen, dass du in diesen schweren Zeiten deine Hand von mir gezogen hast, dass du nicht da warst. Und da antwortet Gott ihm, so heißt es in dieser Geschichte, mein geliebtes Kind, nie habe ich dich allein gelassen, schon gar nicht in den Zeiten, da du gelitten hast und angefochten warst. Da, wo nur ein paar Spuren zu sehen waren, da habe ich dich getragen. Liebe Brüder und Schwestern, so ist unser Gott. Der kennt unser Elend, der kennt unsere Not. Und wir dürfen wissen, dass wir von ihm getragen sind, gerade in diesen schweren Zeiten. Aus lauter Güte. Und ich möchte es dir noch einmal ganz deutlich im Auftrag Gottes zusagen. Ich kann dir nicht zusagen, dass dein Elend, deine Not morgen zu Ende ist. Aber ich darf dir eins sagen. Jesus ist da. Er trägt dich und er hilft dir in deinem Elend aus lauter Güte. Wenn man das durch den Heiligen Geist verstanden hat, ob das nun rückblickend auf das Leben ist, für die Notsituation und das Elend, was man durchgemacht hat, oder wenn man es für den Moment erlebt, dann spürt man neu, wie köstlich die Güte unseres Gottes ist. Ein drittes, was köstlich ist an der Güte unseres Gottes, die Güte Gottes tröstet dich. Ich mag den König David ja so sehr, weil der König David, der hat durch den Heiligen Geist eine Fähigkeit bekommen, obwohl das ja eigentlich ein Krieger, ein Hirte, ein König war, aber der konnte einfach Dinge, theologische Inhalte auf den Punkt bringen und so tut er es auch im Psalm 69. Da schreibt er einfach ganz kurz und knapp, deine Güte ist tröstlich. Deine Güte ist tröstlich. Wenn ich mir das klar mache, was für einen Gott ich habe, dass das nicht so ein rachsüchtiger, zerstörerischer, mir so wie so ein bösartiger Stiefvater zugewandter Götze ist, sondern dass es ein gütiger Gott ist, dann ist das unglaublich tröstlich. Und nicht nur, dass das tröstlich ist, über die Güte Gottes nachzudenken, nein, so wie unser Gott gütig ist, so ist er auch ein Gott des Trostes. 2. Korinther heißt es einmal, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeiten, jetzt kommt es, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Und damit knüpfe ich an dem, was ich im zweiten Punkt gesagt habe, über dein Elend und deine Not. Wir haben einen Gott, der uns tröstet. Das ist was ganz Wichtiges für Gott. Das ist nicht irgendwie so ein Randgebiet des Evangeliums, der Bibel, sondern Zentrum. Der Heilige Geist, der ja Gott ist, der Heilige Geist, der wird genannt im Griechischen der Paraklet. Und Parakaleo heißt trösten. Der Heilige Geist wird auch Tröster genannt. Der Tröster ist der Heilige Geist. So gütig und gut ist unser Gott, dass er uns tröstend zugewandt ist. Übrigens, das haben auch alle Religionskritiker aller Zeit festgestellt, nicht? Das haben sie immer wieder so gesagt. Das Christentum ist ja nur eine Trostreligion, nicht? Also Hegel oder Marx, nicht? Marx sagt, die Kirche vertröstet die Menschen. Die haben schon was Richtiges erkannt, jawohl. Wir haben einen gütigen Gott und der tröstet uns, jawohl. Wir sind eine Gemeinschaft von Getrösteten, wenn wir Jesus Christus haben. Wir sind eine Trostgemeinschaft. Das ist wunderbar, weil wir einen so gütigen Gott haben, der uns zugewandt ist wie eine liebevolle Mutter. Dieses Wort zitiere ich ja immer wieder sehr gerne, Jesaja 66, wo Gott den Israeliten zuruft und damit auch uns, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So ist unser gütiger Gott, ein tröstender Gott. Jetzt weiß ich, dass einigen von Ihnen und euch das wieder so ein bisschen zu abstrakt ist, nicht? Die sagen dann immer, bringen Sie mal ein bisschen Fleisch dran, nicht immer nur so theologisch und so theoretisch. Wie kann ich denn das greifbar machen in meinem Leben? Das ist ja schön und gut, ich mache da auch einen Haken hinter, ich glaube das auch alles, steht auch in meiner Bibel drin. Aber wie wird das denn praktisch erfahrbar mit dem Trost, nicht? Könnte ich ja vielleicht gut gebrauchen in meiner Situation jetzt, nicht? Wie kann ich das denn bekommen, dass ich die Güte Gottes, seine tröstende Güte spüre in meinem Leben? Will ich Ihnen ganz praktisch sagen, ganz praktisch an einem Beispiel. Ich möchte sprechen über ein Sparkassenbuch. An dem Beispiel möchte ich es deutlich machen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen reichen Erbonkel und der schenkt Ihnen ein Sparkassenbuch hier von der Langen oder von der Sparkasse Bremen hier. Und auf dem Sparkassenbuch sind 50 Millionen Euro drauf. Dann sagen Sie, das bekommen Sie. Und Sie hätten jetzt dieses Sparkassenbuch. Da gibt es drei Dinge, die wichtig sind für den Trost. Das erste ist, Sie gucken einmal rein in das Sparkassenbuch. Könnten ja auch nur 50 Euro sein, aber gucken Sie rein, dann sehen Sie 50 Millionen Euro. 8-0 hinter der 5. Oh, da geht es einem doch besser, ne? Reingeguckt. Machen Sie zu, können Sie am nächsten Morgen wieder rausholen. Also freut man sich drüber. So müssen Sie es auch machen mit dem Buch, das uns gegeben ist. Zwar kein Sparkassenbuch, aber hier steckt auch eine Menge drin an Trost. Hier steckt der Trost drin, wenn wir das Wort Gottes lesen. Es heißt im Psalm 119, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Hier müssen wir schon reingucken, wenn wir Trost haben wollen. Deshalb wiederhole ich das auch so häufig. Lest im Wort Gottes, wenn ihr im Glauben gestärkt werden wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Aber eben ganz besonders, wenn ihr Trost braucht. Lest es, sonst geht es nicht. Lest es, hier steckt aller Trost drin. Das ist das Erste, lesen. Das Zweite, wenn ihr nun das Sparkassenbuch von eurem Onkel geschenkt bekommen habt, dann müsst ihr irgendwas damit anfangen. Also nur mal zu gucken, 50 Millionen Euro, das ist das eine, aber wir wollen das Geld ja auch ausgeben. Das heißt, ihr müsst das Geld abrufen und müsst zur Sparkasse gehen, das abheben. Und so müssen wir es auch mit dem Trost machen, von dem wir in der Bibel gehört haben. Den müssen wir dann abheben. Das heißt, dann müssen wir Gott bitten, gib mir von deinem Trost, von dem ich hier gelesen habe, dass der so köstlich ist. Gib mir den, Gott wirklich anrufen. Nochmal, der Heilige Geist ist der Tröster. Da müssen wir Gott bitten um seinen Heiligen Geist. Und wenn der dann in uns ist, dann werden wir diesen Trost bekommen. Also so wie wir mit dem Sparkassenbuch zur Bank gehen und das abheben, so müssen wir den Trost auch abheben in dem, was uns wirklich in der Bibel im Wort Gottes zugesprochen wird. Abheben, ganz praktisch tun. Und ein drittes müssen wir tun, so wie beim Sparkassenbuch, dass wichtig ist, dass wir zu den richtigen Zeiten dorthin kommen zur Sparkasse und das abheben. So müssen wir auch Gewisses beachten, wenn wir das bei Gott abheben wollen. Also bei der Sparkasse ist das so, wenn man da am Samstagmorgen um 3 Uhr vor der Tür steht, ist die geschlossen. Da hat man zwar das dicke Sparbuch, aber man kommt nicht ans Geld ran, weil man nicht reinkommt. Nun ist es bei Gott so, dass der nicht irgendwelche Öffnungszeiten hat. Also bei dem ist schon rund um die Uhr geöffnet, da können Sie kommen, zu welcher Zeit auch immer. Aber bei Gott gibt es eine Zugangsverweigerung. Diese Zugangsverweigerung ist die Sünde. So wie ich in die Sparkasse nicht um 3 Uhr morgens reinkomme, so komme ich zu Gott nicht hinein, wenn ich an Sünde festhalte. Das ist so vieles, was Leute fragen und sagen, so meine Güte, ja, sie erzählen immer so viel, ich lese ja auch in der Bibel, ich bete ja auch, aber es passiert in meinem Leben nichts. Ich komme im Glauben nicht weiter, ich werde nicht getröstet, ich kriege keine Wegweisung, was ist denn da los? Und dann frage ich immer wieder, wie sieht es denn in deinem Leben aus? Und dann geht es ganz schnell an die Dinge, die wirklich dann nicht so nach dem Motto so kleine Sünden werden, sondern wo ganz klar Leute erkennen, ja, hier ist ja was in meinem Leben nicht in Ordnung. Weil neben meiner Ehefrau da noch eine Geliebte ist. Oder weil da noch Dinge nicht ausgeräumt sind im Leben, wo Gott mich schon mehrfach darauf hingewiesen hat. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn dann der Segen Gottes, sein Trost, seine Führung nicht fließen kann. Also wenn ich den Trost Gottes haben möchte, im Wort Gottes lesen, das abrufen, was ich da lese, und aber auch klaren Tisch machen mit unserem Herrn und Gott, mit all der Sünde, die mich betrifft. Denn die muss weg, sonst kann Gott nicht wirken in uns. 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also, es gibt Trost für jede Situation. Gott schenkt ihn im Heiligen Geist. Das ist unglaublich toll, dass wir so einen gütigen Gott haben, der es uns tröstet. Wir müssen den nur abholen. Und damit komme ich zum vierten, das leitet der dritte direkt in den vierten Punkt übrig, nämlich, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Hoppla, werden Sie jetzt vielleicht sagen, ich denke, heute geht es um die Köstlichkeit, um das, was richtig gut ist im Glauben, eigentlich aber was Schönes, aber wie muss denn jetzt über die Buße gesprochen werden? Also doch ist doch was ganz Hässliches, nicht so die unangenehme Seite des Lebens und des Glaubens. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Missverständnis, dass wir die Buße für etwas halten, was nach dem Motto negativ ist, das, was wir machen müssten, nicht so nach dem Motto, die Leistung, die wir noch zu bringen haben, um vor Gott gerecht zu sein, so nach dem Motto, sich noch den Rücken auspeitschen oder irgendwie noch sich selber geißeln oder sonst irgendwas machen. Nein, Buße ist nichts, was furchtbar ist. Buße ist etwas ganz Wunderbares. Martin Luther sagt, die Buße ist ein köstlich Ding. Die Buße ist ein köstlich Ding. Wer das noch nicht verstanden hat, der ist seinem Christsein wirklich noch in den Kinderschuhen. Die Buße ist ein köstlich Ding. Die Buße ist nichts Schwieriges und Schlechtes oder irgendetwas, was uns was abverlangt, sondern es ist zuerst ein köstliches Ding. Römer 2 heißt es, verachtest du den Reichtum der Güte Gottes, seine Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ein guter Gott, ein gütiger Gott leitet uns zur Buße, zur Reinigung von den Sünden. Auch das möchte ich Ihnen an einem ganz praktischen Beispiel erklären und versuchen deutlich zu machen, möge Gott es schenken, dass Sie es recht verstehen. Reinigung ist nicht etwas Wichtiges für die Seele. Reinigung ist auch wichtig für unseren Körper, wenn wir erkrankt sind. Also wenn wir Karies am Zahn haben und wir haben ein tiefes Loch im Zahn und gehen zum Zahnarzt und er stellt fest, hier ist ein Loch, was wird der Zahnarzt tun? Er wird unseren Zahn reinigen von diesen Bakterien, die den Karies in unserem Zahn sind. Er wird uns dort reinigen. Und wer schon einmal richtig Zahnschmerzen hat, der weiß, wie wohltuend es ist, wenn man davon befreit wird. Wenn das wegkommt, diese Reinigung, wenn dann alles ausgemerzt wird von diesem Karies und dann der Zahn wieder durch die Füllung in Ordnung gebracht wird. Das ist wichtig, dass wir dort gereinigt werden von dem, was den Körper, in dem Fall den Zahn, kaputt macht. Und genauso ist es bei der Buße. Wenn wir Buße tun, dann werden wir gereinigt von dem, was uns seelisch, geistlich kaputt macht. dann werden wir befreit von den zerstörerischen Kräften, die unser Leben zerstören. So wie Karies unser Leben beeinträchtigt, ein faulender Zahn. Oder wenn wir irgendwo anders eine verschmutzte Wunde, eine offene Wunde haben, die gereinigt werden muss, so wie es dem Körper schadet, so ist es letztlich mit der Sünde in unserem Leben, die weg muss durch die Buße. Die Reinigung der Seele geschieht durch die Buße. Und Gott will, dass wir immer wieder gereinigt sind. Wie ein Arzt, der will, dass wir am Körper heil werden. Und wenn wir uns reinigen lassen, von Gott in die Buße geführt werden, dann sind wir befreit von dem Gericht Gottes. Die ganze Welt läuft auf das Gericht Gottes zu. Haben wir eben am Glaubensbekenntnis gesprochen, nicht? Dass Jesus Christus wiederkommen wird, nämlich mit den Lebenden und die Toten richten. Und wehe dem, der ins Gericht muss. Halleluja. Durch Gottes Güte und Gnade muss ich nicht rein. Nicht, weil ich besser bin als andere Menschen. Nein, für meine Schuld, für meine Sünden hat ein anderer schon gebüßt. Nicht Buße ist ja nichts mehr, was ich tun muss, sondern die Buße für meine Schuld, die ist ja längst schon geschehen. Die ist längst schon geschehen auf Golgatha. Ich muss das nur noch annehmen. Dann ist alles in Ordnung. Da bin ich reingewaschen. Das ist was Wunderbares. Übrigens ist was Wichtiges. Wer das Gericht Gottes nicht vor Augen hat, der kennt sich auch mit der Güte Gottes in Jesus Christus nicht aus. Bengel, der berühmte Theologe, hat einmal gesagt, Menschen werden immer dann zu Verächtern der Güte Gottes, solange sie das Gericht Gottes nicht mehr vor Augen haben. Aber wenn ich weiß, worauf diese Welt zuläuft und weiß, dass wir eine Rettung haben, eine Rettung, die Gott selber in seinem Sohn Jesus Christus erwirkt hat, dann weiß ich, wie gütig dieser Gott ist. Und da will Gott uns hinführen zum Erlösungswerk in Jesus Christus. Der will nicht von uns, dass wir uns geißeln, unser Leben beschränken und was weiß ich was mit irgendwelchen Vorschriften auferlegen, damit wir noch irgendwas vor ihm hätten. Nein, er hat ja schon alles getan. Die Sühne der Schuld, die Buße ist längst geschehen. Und deshalb ist es Gottes Güte, die uns immer dazu hintreibt, immer wieder zu dem Guten, was geschehen ist, nämlich zu dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Gottes Güte leitet dich zur Buße. Verachtest du, ich lese noch einmal Römer 2,4, verachtest du den Reichtum der Güte Gottes, seine Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Und damit komme ich zum fünften und abschließenden. Die Güte Gottes zeigt sich dir in Jesus Christus. Sie führt uns nicht nur zur Buße, sie zeigt sich uns vollends in Jesus Christus. Die ganze Güte Gottes, so gut ist dieser Gott, dass er selber für uns stirbt in seinem Sohn Jesus Christus. Alles aus lauter Güte. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern einfach, weil es seinem Wesen entspricht. Die Güte Gottes entspricht nicht unserem Verdienst, sondern allein dem Wesen Gottes. Und das wird deutlich in Jesus Christus. Lesen Sie bitte noch einmal mit dieses Wort Epheser 2,5. Da heißt es nochmal ganz, ganz deutlich über die Güte Gottes im Vergleich oder im Verhältnis zu Jesus. Gott hat uns, die wir tot in Sünden waren, mit Christus lebendig gemacht und hat uns mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, und jetzt kommt es, durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Diesen Satz, den lesen Sie bitte zu Hause noch 4, 5 Mal durch. Deshalb haben Sie den Predigtzettel. Das muss man so mal sacken lassen, was da steht. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber darum geht es ganz genau. Nicht, dass darin alle Güte Gottes liegt. In Jesus Christus. Und wenn man das auch nur im Ansatz verstanden hat, da wird man einfach nur ganz froh und dankbar. Da spielt übrigens auch alles hier auf Erden gar keine Rolle mehr. Nicht, das ist immer so unser Problem. Wir sind immer so gefangen in dem, was unserem Beruf abgeht, unserer Familie abgeht und unserer Gesundheit abgeht, nicht, dass wir über all die Sorgen, die uns dazu hämmern, gar keinen Blick mehr haben für das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Aber da ist alles schon erledigt. David schreibt mal raus im Psalm 63, Herr, deine Güte ist besser als Leben. Deine Güte ist besser als Leben. Und so ist das. Bei all der Güte und Gnade, die Gott uns hier auf Erden schenkt, aber die Güte Gottes, das, was er für uns in Jesus Christus getan hat, ist viel, 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 viel mehr als dieses Leben hier, die paar bucklige Jahre und Jahrzehnte, die der Herr uns gibt. Die Güte Gottes ist besser als Leben, weil die Güte Gottes Das ist, was er für uns in Jesus Christus getan hat. Und das ist was ganz Wunderbares, das ist was ganz Herrliches und Köstliches. Sie dürfen sich freuen über diesen Tag, den der Herr ihnen geschenkt hat, das Güte Gottes. Sie dürfen sich freuen über alle ganz praktische Hilfe in ihrem Elend, in ihrer Not. Freuen über den Trost, den sie jetzt momentan haben in der schweren Zeit. Aber am meisten dürfen sich freuen darüber, was Gott für sie getan hat, aus lauter Güte im Erlösungswerk in Jesus Christus, dass er für uns ewiges Leben an den Tag gebracht hat und uns befreit hat von aller Schuld. Das ist etwas ganz Herrliches und Köstliches. Allerdings, das ist etwas, was uns Gott selber durch den Heiligen Geist erschließen muss. Und wenn er uns das erschlossen hat, dann passiert eins, dass wir zutiefst dankbar werden. Zutiefst dankbar werden. Also, wenn Sie die Predigt mit dem, was ich wollte, durch den Heiligen Geist verstanden haben, dann werden Sie jetzt dankbar werden. Wenn man etwas Köstliches hier auf Erden genießt, also die Schwarzwälder Kirschtorte, wenn man die richtig genossen hat, dann ist es so, man freut sich für den Moment, was man gegessen hat, aber eine Minute später, nachdem die runtergeschluckt ist, dann hat man kein gutes Gefühl mehr, sondern denkt, weil die Kalorien jetzt auf meinen Hüften sitzen halt nicht. Das ist etwas, was einen belastet. Aber wenn man das hier richtig verdaut hat, das, was die Güte Gottes angeht, dann hat man kein schlechtes Gewissen, sondern dann ist man einfach nur noch dankbar. Dann ist man einfach nur noch dankbar. Und das sagt übrigens die Bibel an ganz vielen Stellen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wenn du das verstanden hast, was Gott dir heute in dieser Predigt sagen wollte über die Köstlichkeit seiner Güte, dann wirst du jetzt Neugrund zur Dankbarkeit haben. Und deshalb möchte ich diese Predigt über die Köstlichkeit der Güte Gottes schließen mit einem ganz kurzen Vers. Mit dankbarem Gemüte freue dich Gottes Güte. Mit dankbarem Gemüte freue dich Gottes Güte. Das hoffe ich für die nächste Woche für dich, dass du dich über Gottes Güte freust. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.